Ja, die Insider wissen schon, worum es heute geht. Ich fahre nämlich fort in der Predigtreihe über die Bergpredigt. Für all die Gäste, die heute zum ersten Mal da sind, möchte ich noch so ergänzende Sätze dazufügen. Seit Wochen und Monaten denke ich schon immer wieder darüber nach und werde auch in den Bibelandachten immer wieder darauf hingewiesen, über die guten Ordnungen Gottes nachzudenken. Und damit sind eben nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern eben das, was die Bibel uns lehrt. Und heute werde ich mich aus dem 5. Matthäus-Evangelium mit den Versen 27 bis 37 befassen. Jetzt brauche ich noch so einen Knipser, fällt mir gerade ein. Danke, Hans. Ja, überschrieben, also ich lese nach der Hoffnung für alle Bibel. Und da ist es überschrieben mit dem Kampf gegen die Sünde. Und ihr müsst euch mal Folgendes so vorstellen. Wir hatten das am Anfang darüber gesprochen. Jesus hat seine Jünger an die Seite genommen. Also er wollte sie unterweisen und lehren. Und hat das aber wahrscheinlich irgendwo im Freien gemacht. Nun stellt euch mal so eine kleine, leichte, hügelige Landschaft vor. Oben auf einem kleinen Hügel, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern und unten um ihn herum sitzt das Volk, die auch zuhören und gespannt darauf sind, was er ihnen zu sagen hat. Und heute lesen wir dann: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Das finden wir also in den 10 Geboten des Moses im 2. Mose 20, Vers 14. Also, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, wer schon eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst es, eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn deine rechte Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Wir wissen eigentlich, Begehrlichkeiten entstehen wie zum Beispiel auch Mordgedanken ganz tief in unserem Herzen, in unserem Inneren. Da kommen uns so Vorstellungen auf, also wie wäre es denn, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Oder das wäre doch gut, wenn das und das wäre. Zuerst ist es vielleicht nur ein flüchtiger Gedanke. Aber dann entwickelt er sich zu einem fast unzähmbaren Wunsch, es selbst zu besitzen. Und das gilt so für Sachen, für Begabungen, für Fähigkeiten und Schönheit und von Sex mit anderen Menschen. Wieder sind es die Emotionen, die uns antreiben und Wunschvorstellungen projizieren, bis wir sie uns einfach nehmen. Und dann fügen wir eigentlich nur noch eine allgemeinverständliche Begründung dazu, um nicht so ganz dumm dazustehen. Ich denke gerade an die 60er Jahre, als das Schlagwort freie Liebe um sich griff und jedermann die Ordnungen, die Regeln von Treue in der Ehe über den Haufen warf und mit allen diesbezüglichen Traditionen brach. Das Thema Ehebruch ist also nicht neu, auch nicht in unserer Gesellschaft. Und Jesus prangte damals schon die Auslegung über den Umgang mit Treue und Ehe an. Er zeigt uns wieder einmal, dass er nicht gekommen ist, die guten Ordnungen Gottes irgendwie aufzulösen oder zu verallgemeinern oder weniger bedeutsam zu machen, sondern er will Gottes gute Ordnungen zur Vollendung bringen. Aber dieses "Du sollst nicht die Ehe brechen" ist für ihn noch nicht der Kern. Er sagt, schon wer eine fremde Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, hat im Herzen bereits die Ehe gebrochen. Und er fordert ein ganz konsequentes Vorgehen dagegen. Reiß dir das Auge raus oder hacke dir die Hand ab, die dich dazu verleiten will, gegen Gottes Ordnungen zu verstoßen. Das ist hart. Aber ich denke, es ist konsequent und es ist ganz bestimmt wahr. Sind wir, bist du, so konsequent? Was sind diesbezüglich deine Schwachstellen? Erotische Bilder, Videos, pornografische Filme, Träume in unseren Köpfen? Ich fürchte, dass auch wir in unserer Gesellschaft immer wieder und immer häufiger in der Gefahr stehen, unseren Begehrlichkeiten nachzugeben. Und ich denke außerdem, dass es dabei nicht allein die Männer sind, die davon betroffen sind. Frauen wie Männer bekommen einen höheren Puls, wenn sie ihre Lieblingsschauspieler oder Schauspielerinnen, ihren Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin sehen, ihren kraftvollen und schönen Körper oder aber auch den begnadeten Musiker oder Musikerin. Wie schnell geraten wir in der Versuchung in die Vorstellung, wie es wäre, wenn wir mit ihm oder mit ihr vielleicht ein gemeinsames Wochenende verbringen könnten. Und damals kam noch, als Jesus auf dieser Erde lebte, kam noch etwas hinzu. Nämlich, dass Frauen in der Gesellschaft eine wesentlich geringere Wertschätzung erfuhren. Jetzt wird es langsam ein bisschen mehr Licht machen. Danke. Licht, also von den Gardinen meine ich. Es ist so dunkel hier. Mit 66 hat man dann manchmal schon Sehbrunnen. Ja, damals, als Jesus auf dieser Erde lebte, waren so die Frauen, hatten eine wesentlich geringere Wertschätzung. Und obwohl in den Schriften ja eigentlich niedergelegt war, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hatte, also ohne Unterschied zwischen Mann und Frau, sind die ganz frommen Juden zu dem Schluss gekommen, dass die Frau minderwertig sei. Und so habe ich das gelesen: Wenn sie einem Mann nicht mehr gefiel, konnte er ihr eben einen Scheidebrief ausstellen und sie verstoßen. Und nach der damals gängigen Praxis, habe ich jedenfalls auch gelesen, bedeutete das, dass schon wenn sie ein Essen schlecht bereitet hatte, dass der Mann sie fortschicken konnte. Paulus greift dieses Thema in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus auf. Er fordert zwar im 9. Kapitel, Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Aber er endet dann mit den Worten, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Ich denke, was ich so gelesen habe, damals wurde mit der Ehescheidung damals schon wurde mit der Ehescheidung nach meinem Verständnis jedenfalls schon sehr, sehr freizügig umgegangen, zumindest seitens des männlichen Geschlechts. Jesus spricht weiter. Es heißt aber auch, wer sich von seiner Frau trennen will, soll ihr eine Scheidungsurkunde geben. Als Erklärung dazu in 5. Mose 24, es kann vorkommen, dass ein verheirateter Mann an seiner Frau etwas Anstößiges findet und ihm nichts mehr an ihr liegt. Er schreibt ihr eine Scheidungsurkunde und schickt sie weg. Sie heiratet einen anderen, aber auch diesem Mann gefällt sie irgendwann nicht mehr und er schickt sie mit einer Scheidungsurkunde fort. Es kann aber auch geschehen, dass der zweite Ehemann stirbt. In beiden Fällen kann der erste Mann die Frau nicht wieder heiraten. Sie ist unrein für ihn, weil sie mit einem anderen geschlafen hat. Wenn er es doch tut, dann ist das dem Herrn zuwider. Lasst niemals zu, dass eine solche Sünde in dem Land geschieht, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. So lesen wir das in den alten Schriften. Also, es heißt auch, wer sich von seiner Frau trennen will, soll eine Scheidungs... Nee, das ist nicht gut. Nee, du, Hans, das ist nicht gut. So ist besser. Danke. Weil werde ich hier... So, aber doch, Jesus sagt, doch sage ich euch, wer sich von seiner Frau scheiden will, obwohl sie ihn nicht betrogen hat, der treibt sie in den Ehebruch. Und damals war das so, dass Frauen, die geschieden waren, sozial überhaupt nicht abgesichert waren. Wer also eine geschiedene Frau heiratet, der begeht Ehebruch. Soweit Gottes Wort. Ich bin ein Freund von Statistiken. In Deutschland, habe ich festgestellt, sind Ehescheidungen eigentlich zur Normalität geworden. Aktuell werden heute 40% aller Ehen wieder geschieden. 2003 waren es sogar 56% laut Statistik. Und was mich sehr erschrocken gemacht hat, ist, dass durchschnittlich eine Ehe in diesem Land 15 Jahre dauert. Nur 15 Jahre. Und dann habe ich beinahe eine Krise bekommen, als ich im Internet so ein bisschen rumgesappt habe. Es gibt also Websites im Internet, die tatsächlich damit werben und es auch verkaufen, nämlich günstige Scheidungen, günstige Online-Scheidungen. Online-Scheidung. Man braucht gar nicht mal irgendwo noch hin, sondern das wird alles per Online gemacht und ist dadurch besonders günstig. Also wisst ihr, wenn das Schule macht, dass man Ehen wie Massenware einfach so auflösen kann, dann finde ich das beschämend. Das finde ich heftig. Aber wie kommt es dann zu Ehescheiden? Scheidungsgründe sind zum Beispiel Gewalt in der Ehe. Und das gilt übrigens nicht nur für die Männer, sondern auch es gibt genügend Fälle, wo Frauen ihre Männer verprügeln. Ein anderer Grund sind hohe Schulden, also Überschuldungen, Stress, Sucht, Fremdgehen, Auseinanderleben. Und das habe ich auch gelesen dabei, so hat man festgestellt, geht die Initiative oftmals von der Frau aus. Aber die Folgen einer Scheidung erleben wir vielfältig, nämlich in Form von finanziellen Nöten, aber nicht nur wegen der Scheidungskosten. Wenn kein Ehevertrag geschlossen wurde, wird der Zugewinn aufgeteilt. Oft kommt es dazu Streitigkeiten und am Ende bleibt den Parteien nicht mehr viel Besitz übrig. Und das belegt übrigens auch das hohe Armutsrisiko bei alleinerziehenden Müttern und Vätern. Und bei Menschen, die unverheiratet miteinander leben, kommt noch das Altersrisiko hinzu, weil der hinterbliebene Partner keinen Anspruch auf zum Beispiel eine Witwen- oder Witwerrente haben wird. Aber nicht nur mangelnde finanzielle Versorgung ist das Problem einer Scheidung. Oft hinterlassen die vorausgegangenen Konflikte ja psychische Traumata, insbesondere wenn die Verletzungen nicht aufgearbeitet wurden. Und oft ist es dann so, dass der Mensch sich nach und nach zurückzieht, weil er enttäuscht ist und er ist und bleibt allein. Und wenn Kinder vorhanden sind, ist das für diese Stress pur. Meistens können sie gar nicht verstehen, was da abgelaufen ist. Und es verbleiben gestörte Kinder und Alleinerziehende mit Doppelbelastungen. Und deswegen meine ich, sagt Jesus zu Recht, doch ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheiden lässt, obwohl sie ihn nicht betrogen hat, der treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, der begeht Ehebruch. Wir können daraus lernen, Ehebruch ist die absichtliche Zerstörung einer von Gott gewollten Beziehung, wenn sie vor Gott geschlossen wurde. Und wir lesen mehr darüber in Markus im 10. Kapitel. Ich lese das mal vor. Und er machte sich von dort auf und kam in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, wie es seiner Gewohnheit war. Und er lehrte sie abermals. Und Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Und sie versuchten ihn damit. Er aber antwortete und sprach, was hat euch Mose geboten? Sie sagten, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich scheiden zu lassen. Jesus aber sprach, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang an der Schöpfung hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater verlassen und seine Mutter und wird seiner Frau anhängen. Und sie zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das muss schon damals ziemlich heftig gewesen sein. Wir lesen weiter. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Also auch die Jünger hatten das gar nicht so richtig kapiert, worum es da eigentlich geht. Die Ehe ist also ein hohes Gut. Wenn wir heiraten, sollten wir uns dessen sehr bewusst sein. Und ich weiß natürlich, dass es auch in dieser Kirchengemeinde diesbezüglich Betroffene gibt. Und ich will ihnen auch gar nicht zu nahe treten. Schon gar nicht bilde ich mich mir ein, mich als Richter aufspielen zu können. Aber ich habe mir eben vorgenommen, intensiv über die Ordnung Gottes nachzudenken. Und da komme ich eben um dieses Thema nicht herum. Jesus greift auch dieses Thema sehr, sehr deutlich auf. Und wenn wir heiraten, dann schwören wir eben einander auch die eheliche Treue. Und wir geben uns gegenseitige Versprechen der Liebe, des Beistands, der Hilfe und des Ausharrens in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir bekräftigen das vor dem menschlichen Gesetz und vor Gott und der Gemeinde. Jetzt irgendwie bald zurückgeraten. Auch noch Häuser. Da sind. Ja, Jesus fährt fort in der Bergpredigt. Ihr wisst, dass unsere Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Eid brechen. Oder auch, du sollst kein Meineid schwören und alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Das können wir nachlesen im 3. Mose 12. Ich erspare das jetzt mal. also alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Doch ich sage euch, schwört überhaupt nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel, auf dem seine Füße ruhen, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt Gottes, des Königs. Verbürge dich auch nicht mit deinem Kopf für etwas, denn du kannst nicht einmal ein einziges graues Haar darauf weiß oder schwarz werden lassen. Sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Ich habe mich manchmal gefragt, warum Jesus diesen Gedankensprung macht. Eben noch, du sollst nicht Ehe brechen, und dann den Übergang zum Schwören. Wenn ich aber an den Treueschwur im Eheversprechen denke, sehe ich hier sehr wohl einen Zusammenhang. Ich schwöre dir immer treu zu sein. Das ist so der Kern eines Eheversprechens. Aber wir sagen auch, ich schwöre dir, dass dies die Wahrheit ist, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir kennen das aus den amerikanischen Spielfilmen. Und damit versuchen wir, die Wahrhaftigkeit unserer Aussage, unserer Beteuerung, unserer Versprechen noch zu unterstreichen. Wir wollen unsere Glaubwürdigkeit erhöhen. Gut, und manchmal ist es auch von Angst wegen von uns verlangt, indem wir einen Schwur oder Eid ablegen oder leisten. Den Fahneneid hieß das früher, das feierliche Gelöbnis bei der Bundeswehr heute und vor Gericht. Und der offizielle Amtseid der Bundeskanzlerin lautet: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Und da gibt es dann die Möglichkeit, das mit oder ohne Gottesbezug auszusprechen. Und wir schwören uns auch ewige Freundschaft, aber manchmal auch ewige Rache bei Verletzungen. Manchmal erweitern wir unseren Schwur um beim Leben meiner Mutter, meiner Oma, meines Onkels, wie auch immer. Ich schwöre bei Gott. Offenbar war damals wie heute schon der Schwur eine so wichtige Aussage, die nicht falsch sein durfte. Und das damit verbundene Versprechen unbedingt eingehalten werden musste. Nun kann es natürlich oder konnte es manchmal vielleicht an dem Gegenüber liegen, der dem Schwörenden nicht so richtig glauben wollte und deshalb auf diese Beteuerung bestand. Allein stellt sich mir hier die Frage, was ist denn an dem Schwörenden so unglaubwürdig, so fragwürdig geworden? Hatte er vielleicht seinem Gegenüber durch sein Verhalten genügend Veranlassung gegeben, dass dieser Zweifel aufkam? Hat er vielleicht schon in der Vergangenheit mehrfach seine Versprechen nicht eingehalten, dass er es jetzt besonders bekräftigen muss? Ich denke, wer durch sein Leben beweist, dass auf ihn Verlass ist, braucht das nicht mehr in besonderer Weise belegen. Er muss nicht eine höhere Instanz anrufen, um seine Wahrheit unter Beweis zu stellen. Ja, ich denke, Jesus hat recht, indem er fordert, sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Und vom Bösen bestimmen hieß damals, ich habe gestaunt, als ich das gelesen habe, bei bestimmten Beteuerungen hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten verfügt, dass man unter bestimmten Umständen den Eid nicht halten musste. Spitzfindige Auslegungen besagen, dass man einen Eid nicht einhalten musste, wenn man beim Tempel geschworen hatte, aber bestraft wurde, wenn er beim Geld des Tempels schwor. So habe ich das in der Wuppertaler Studienbibel von Fritz Rienecke gelesen. Und er schreibt außerdem, dass der Schwur vor Gericht nicht verboten ist. Selbst Jesus hat sich nach Matthäus 26 selbst unter Eid stellen lassen. Dort lesen wir nämlich, aber Jesus schwieg weiter. Darauf sagte der hohe Priester, ich nehme dich jetzt vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Bist du der Sohn Gottes? Ja, du sagst es, antwortete Jesus. Ja, mit unserer Wahrheit ist es manchmal schwierig. Wir wollen ja gar nicht lügen, aber wir wollen auch immer gut dastehen. Und ich denke, das geht besser, wenn wir die Wahrheit leben und auch unsere Fehler einzugestehen bereit sind. Wir müssen nicht immer perfekt sein. Und ich denke, Jesus mag einen ehrlichen, unvollkommenen Menschen mehr als einen Perfektionisten, der nicht immer ehrlich ist. Was haben wir heute gehört? Du sollst nicht Ehe brechen. Scheidung ist doof. Gott hat die Ehe, die Verbindung von Mann und Frau, von Anfang an gewollt. Wohlgemerkt die Ehe von Mann und Frau. Von Mann und Frau finde ich keinerlei Aussage in der Bibel. Im Gegenteil, das ist dem Herrn ein Gräuel. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und was Gott, der Herr, zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Also keine Begehrlichkeiten, Ehebruch geht gar nicht. Und das Zweite, Treue ist cool, gelebte Treue ist cooler. Auch wenn unsere Gesellschaft manchmal verlangt, vor Gericht oder bei der Aufnahme als Beamter in den öffentlichen Dienst, da müssen wir das tun. Aber besser und glaubwürdiger ist dann, wenn wir mit unserem ganzen Leben, mit unserer Art und Weise, wie wir sind, ehrlich leben und dass wir damit unsere Glaubwürdigkeit dokumentieren. Und ich möchte uns alle heute ermutigen, das zu tun, und das möge uns das in der Zukunft einfach besser gelingen. Amen.